Erinnerung. Johansson dämmerte weg. Er war todmüde. Die letzte Nacht steckte ihm in den Knochen. Er saß vor der Konsole mit den Bildschirmen, während Oliveira im Sterillabor weitere Mengen konzentrierten Irrpheromons herstellte. Sie hatten beschlossen, einiges davon in den Simulator zu geben. Von der Masse war wenig zu sehen, nur dass die Vielzahl der Einzeller das Wasser trübte. Offenbar hatte sie sich vorübergehend aufgelöst und das Leuchten eingestellt. Wenn sie Pheromonextrakt hinzufügten, konnten sie womöglich eine Verschmelzung herbeiführen und das Gebilde weiteren Tests unterziehen. Vielleicht, dachte Johansson, sollten sie Crows Nachrichten in den Tank schicken, um zu sehen, ob das Kollektiv antwortete. Er hatte leichtes Kopfweh und wusste auch den Grund dafür. Weder rührte es von Überarbeitung noch von zu wenig Schlaf. Es waren verklemmte Gedanken, die schmerzten. Festsitzende Erinnerungen. Seit der letzten großen Besprechung wurde es stetig schlimmer. Eine Äußerung Lies hatte seinen inneren Diaschlitten wieder in Gang gesetzt. Wenige Worte nur. Aber sie füllten sein ganzes Denken aus und hinderten ihn, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Überaus anstrengend war dieses Nachdenken, und schließlich kippte Johanssons Kopf langsam nach hinten. Er fiel in einen leichten Schlaf. An der Oberfläche des Bewusstseins trieb er dahin, gefangen in der Endlosschleife, zu der sich Lies Worte verbanden. Nichts überstürzen, nichts überstürzen, nichts. Von irgendwoher drangen Geräusche an sein Ohr. War Oliveira schon fertig mit der Synthetisierung des Pheromons? Kurz tauchte er auf aus seinem nervösen Schlummer, blinzelte in die Laborbeleuchtung und schloss wieder die Augen. Nichts überstürzen. Dämmerig. Das Hangardeck. Ein metallisches Geräusch, schleifend, leise. Johansson schreckt auf. Zuerst weiß er nicht, wo er ist. Dann spürt er die Stahlwand im Kreuz. Über dem Meer hat sich der Himmel aufgehellt. Er rappelt sich hoch und sieht zu der Wand hinüber. Ein Teil davon steht offen. Ein Tor hat sich aufgetan, leuchtend hell. Weißes Licht dringt aus dem Innern. Johansson rutscht von der Kiste. Stunden muss er darauf verbracht haben, so sehr schmerzen seine Knochen. Alter Mann. Er geht langsam auf das helle Quadrat zu. Dort mündet ein Gang, das erkennt er jetzt, mit nackten Wänden. Neonröhren ziehen sich die Decken entlang. Nach wenigen Metern eine Wand, seitlich abknickend. Johansson späht ins Innere und lauscht. Stimmen und Geräusche. Er tritt einen Schritt zurück. Was ist hinter dem Knick? Soll er hineingehen? Johansson zögert. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Zögert. Plötzlich bricht eine Barriere. Er geht hinein. Zu beiden Seiten nichts als nackte Wände. Dort die Biegung. Er geht nach rechts. Noch eine Biegung. Diesmal zur anderen Seite. Breit ist dieser Gang. Man könnte mit einem Auto entlang fahren. Wieder Geräusche. Stimmen. Näher diesmal. Die Quelle muss gleich hinter dem zweiten Knick sein. Seine Schritte führen ihn langsam auf die Biegung zu. Nach links. Und da ist das Labor. Nein, nicht das Labor. Ein Labor. Kleiner. Mit niedrigeren Decken. Aber es muss direkt über dem umgebauten Fahrzeugdeck liegen, wo sie den Simulator aufgestellt haben. Und auch dieses Labor hat einen Simulator, ein viel kleineres Gerät, nicht größer als eine Kiste, und im Innern schwebt etwas Leuchtendes, Blaues, mit ausgestreckten Tentakeln. Ungläubig starrt er auf die Szenerie. Der ganze Raum ist eine kleine, aber perfekte Kopie des darunterliegenden Bereichs. Mehrere Labortische reihen sich aneinander. Gerätschaften, Behälter mit flüssigem Stickstoff, eine Konsole mit Bildschirmen, ein Elektronenmikroskop. Im Hintergrund, an einer panzerverglasten Tür, das Biohazard-Symbol. Noch weiter hinten führt eine offene Tür in einen schmaleren Gang. Und da sind Menschen. Drei Personen stehen vor dem kleinen Simulator. Sie unterhalten sich, ohne den Eindringling zu bemerken. Zwei Männer drehen ihm den Rücken zu. Eine Frau steht halb seitlich und notiert etwas auf einem Block. Ihr Blick wandert zwischen den Männern und dem Simulator hin und her, fällt in den Raum, fällt auf Johansson. Ihr Mund öffnet sich, und die Männer drehen sich abrupt zu ihm herum. Einen davon kennt er. Gehört zu Vanderbilts Stab, keiner weiß genau, was er macht. Aber was machen CIA-Agenten schon? Den zweiten Mann kennt er erst recht. Es ist Ruben. Johansson ist zu perplex, um etwas anderes zu tun, als dazustehen und zu schauen. Er sieht den Schrecken in Rubens Augen, die Frage, wie diese Situation zu retten sei. Eigentlich ist es erst dieser Blick, der Johanssons Erstarrung löst, weil ihm plötzlich klar wird, dass hier irgendein merkwürdiges Spiel gespielt wird, in dem man ihn benutzt. Ihn und die anderen. Oliveira, Anahuac, Weaver, Crow. Oder wer von ihnen spielt in diesem Spiel sonst noch eine Rolle? Und zu welchem Zweck? Ruben kommt langsam auf ihn zu. Ein verkrampftes Lächeln hat sich auf seine Züge gelegt.
Sieger, mein Gott, auch schlaflos unterwegs?
Johanssons Blicke wandern im Raum umher, streifen die anderen. Er muss ihnen nur eine Sekunde in die Augen sehen, um zu wissen, dass er keinesfalls hier sein sollte. Was tut ihr da, Mick?
Oh, nichts, das ist nur...
Was soll das? Was passiert hier? Ruben baut sich vor ihm auf.
Ich kann Ihnen das erklären, Sigur. Wissen Sie, wir hatten eigentlich nicht vor, dieses zweite Labor zu benutzen. Es ist nur für den Notfall angelegt worden, wenn das Große aus irgendeinem Grund ausfällt. Wir inspizieren lediglich die Systeme, damit es einsatzbereit ist für den Fall, dass...
Johansson zeigt auf das Wesen im Simulator. Ihr habt eines von den... Dingern da im Tank.
Ach, das...
Rubens Kopf dreht sich nach hinten, wieder zurück.
Das, nun ja, wir müssen es eben ausprobieren, sicherstellen. Wir haben Ihnen nichts davon gesagt, es bestand ja keine Notwendigkeit, weil...
Jedes Wort ist gelogen. Natürlich ist Johansson nicht ganz nüchtern, aber dass Ruben sich gerade um Kopf und Kragen redet, kriegt er mit. Er dreht sich um und stapft den Gang zurück nach draußen.
Sigur! Dr. Johansson!
Schritte hinter ihm, Ruben an seiner Seite, Finger zerren nervös an seinem Ärmel.
Warten Sie doch!
Was macht ihr da?
Es ist nicht so, wie Sie denken.
Woher wollen Sie denn wissen, was ich denke, Mick?
Es ist eine Sicherheitsmaßnahme.
Was?
Eine Sicherheitsmaßnahme. Das Labor ist eine Sicherheitsmaßnahme.
Johansson reißt sich los. Ich glaube, ich sollte mal mit Lee darüber reden.
Nein, das...
Oder besser mit Oliveira. Quatsch, vielleicht sollte ich einfach mit allen darüber reden. Was meinen Sie, Mick?
Verarscht ihr uns hier? Bestimmt nicht.
Dann erklären Sie mir endlich, was das soll. In Rubens Augen tritt nackte Panik.
Sigur, das wäre keine sehr gute Idee. Sie dürfen jetzt nichts überstürzen, hören Sie? Nichts überstürzen!
Johansson sieht ihn an. Er stößt ein unwilliges Schnauben aus und lässt Ruben stehen. Hört, wie ihm der andere nachkommt, spürt Rubens Angst in seinem Nacken. Nichts überstürzen. Weißes Licht. Es explodiert vor seinen Augen. Und ein dumpfer Schmerz breitet sich in seinem Schädel aus. Die Wände, der Gang, alles verschwimmt. Der Fußboden kommt ihm entgegen. Johansson starrte an die Decke des Laboratoriums. Alles war wieder präsent. Er sprang auf. Oliveira arbeitete noch immer im Sterillabor. Schwer atmend blickte er auf den Simulator, das Kontrollpult, die Arbeitstische, sah wieder zur Decke. Da oben existierte ein zweites Labor, direkt über ihnen. Und keiner durfte es wissen. Ruben musste ihn niedergeschlagen haben. Und dann hatten sie ihm irgendwas verabreicht, um seine Erinnerung zu tilgen. Wozu? Was um alles in der Welt wurde hier gespielt? Johansson ballte die Fäuste. Ohnmächtige Wut kochte in ihm hoch. Mit wenigen Schritten war er draußen und rannte die Rampe hinauf.